Philosophische Brocken auf Orange 94.0 und im Internet unter http://audiothek.philo.at.
Einen schönen Nachmittag bei der heutigen Ausgabe der Philosophischen Brocken. Es begrüßt Sie Katharina Lazina. Der Titel dieser Sendung, Ihr Kinderlein kommet, verweist aber nicht auf Weihnachten. In der nächsten Stunde geht es um das große Themengebiet der Reproduktionsmedizin. Im Zentrum der Sendung stehen Probleme, die Menschen mit der Fruchtbarkeit haben und die Möglichkeiten der Medizin, ihnen Hilfe anzubieten. Diese Möglichkeiten der sogenannten Reproduktionsmedizin sind aber mit einer Reihe ethischer Fragestellungen verbunden. Was ist überhaupt der Krankheitswert von Unfruchtbarkeit? Soll Unfruchtbarkeit als Krankheit gesehen werden? Oder ist es ein Schicksal, das einige Menschen einfach zu tragen haben? In der Formulierung »Wir wollen ein gesundes Baby« stecken schon alle möglichen ethischen Probleme im Kern drinnen. Wir wollen ein gesundes Baby. Wer ist dieses Wir? Frau oder Mann? Nur verheiratete, gemischtgeschlechtliche Paare? Gleichgeschlechtliche Paare? Alleinstehende Frauen? Vielleicht auch Frauen mit 60, jenseits der Altersgrenze der natürlichen Reproduktionsfähigkeit? Wir wollen ein gesundes Baby. Was ist dieses Wollen? Drückt es bloß den Wunsch nach einem Kind aus? Oder gibt es vielleicht sogar ein Recht auf ein Kind? Die künstliche Befruchtung, die In-vitro-Fertilisation, ist eine der bekannten Behandlungsmethoden gegen Unfruchtbarkeit. Soll die Solidargemeinschaft diese Behandlungsmethode finanziell tragen? Wir wollen ein gesundes Baby. Ein Baby. Was soll mit überzähligen, kryokonservierten Embryonen geschehen, die durch die künstliche Befruchtung entstanden sind? Wir wollen ein gesundes Baby. Gesund? Was bedeutet gesund? Physisch gesund, psychisch, sozial, genetisch gesund? Wir wollen ein gesundes Baby. Ein Mädchen oder einen Jungen? Soll man sich das aussuchen können? Sind Umstände denkbar, unter denen Geschlechterselektion ethisch vertretbar sein könnte?
Bitte mach mir ein Kind, sagen so viele Frauen, weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt okay, wird sofort gemacht, und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht. Und so entstehen Kinder, die allermeisten, dabei können die Eltern sie sich gar nicht leisten. Sie werfen die Bedenken fort wie einen Lottoschein. Sollen sich denn nur die Reichen über Babys freuen? Bitte mach mir ein Kind, sagen so viele Frauen, weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt okay, wird sofort gemacht, und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht. Das macht so irre glücklich und entspannt im Nu und beantwortet die Frage, was kann ich für Deutschland tun? Doch manche Männer sind anders, die sind unsozial, die wollen sich nicht vermehren, das ist denen egal. Und wenn die Frauen sie bitten, hört man sie verneinen. Baby, sei mir nicht böse, blas mir lieber einen. Bitte mach mir ein Kind, sagen so viele Frauen, weil Kinder die Zukunft sind, in die wir gerne schauen. Der Mann sagt okay, wird sofort gemacht, und nachher finden sie, das hat's jetzt vollgebracht.
Fanny van Dannen, der Songwriter für wirklich alle Themen des Lebens. Bitte mach mir ein Kind. Was ist Unfruchtbarkeit überhaupt? Unfruchtbarkeit ist definiert als das Ausbleiben der Empfängnis nach einem Jahr ungeschützten Verkehr bei einem regelmäßigen Zyklus. Unterschieden wird primäre Unfruchtbarkeit und sekundäre Unfruchtbarkeit. Die primäre Unfruchtbarkeit bezeichnet das Ausbleiben einer Schwangerschaft bei einer Frau, die noch kein Kind geboren hat. Die sekundäre Unfruchtbarkeit ist das Ausbleiben der Schwangerschaft bei Frauen, die schon zumindest ein Kind geboren haben. Weltweit haben 10-15% aller Paare Infertilitätsprobleme. 56% von ihnen suchen medizinische Unterstützung. Das bedeutet, 1 von 10 Paaren leidet unter Unfruchtbarkeit. Woher kommt die Unfruchtbarkeit? Als Risikofaktoren gelten bei Männern wie bei Frauen das Alter, sexuell übertragbare Krankheiten, Rauchen, Operationen an den Geschlechtsorganen und Chemotherapie. Dazu kommt eine Vielzahl anderer Faktoren wie Endometriose, hormonelle Störungen, Chemikalienbelastung und vieles mehr. Die medizinischen Ursachen für Infertilität bei Paaren liegen zu einem Drittel bei der Frau, zu einem Drittel beim Mann und zu einem Drittel bei beiden. Bei 10-15% aller Personen ist nach genauer klinischer Untersuchung kein Grund für die Unfruchtbarkeit feststellbar. Auf der Weltbevölkerungskonferenz in Kairo 1994 wurde die reproduktive Gesundheit und die reproduktiven Rechte offiziell als Rechtsansatz in der internationalen Bevölkerungspolitik verankert. Reproduktive Gesundheit wurde damals definiert als der Zustand des vollständigen seelischen, körperlichen und sozialen Wohlbefindens im Hinblick auf Sexualität und Fortpflanzung. Jedem Mensch soll damit das Recht zugestanden werden, ein befriedigendes Sexualleben zu führen, über die Anzahl der Kinder selbst zu entscheiden. Weiters soll jeder Mensch Zugang zu Informationen über Verhütung und zu sicheren, effektiven und bezahlbaren Verhütungsmitteln haben. Der Zugang zu medizinischer Betreuung während Schwangerschaft und Geburt soll gewährleistet sein. Drittens soll jeder Mensch Gesundheitsleistungen erhalten können, die ihn vor sexuellen Krankheiten schützen bzw. diese behandeln. Immer stehen die individuellen Rechte auf Selbstbestimmung, körperliche Unversehrtheit und Nichtdiskriminierung im Vordergrund.
I'll eat you, I'll drink you, yum, 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 yum. I'll drink you, I'll drink you, slip, slop, slip, slip, slop. Well, I'll eat you and you'll eat me, and I'll eat you and you'll eat me. So do pop ice cream, sugar in my tea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ho, ho, ha, ha, he, he, he. And I'm gonna eat you up, I'm gonna drink you down. I'll bite you, I'll chew you, yum, 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 yum. I'll gulp you, I'll slurp you, slip, slop, slip, slip, slop. Well, I'll eat you and you'll eat me, and I'll eat you and you'll eat me. So do pop ice cream, sugar in my tea. Ha, 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 1, 2, 3. Ho, 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 he, he, he. And I'm gonna eat you up, I'm gonna drink you down. I like you, I love you, yum, 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 yum. I smell you, I taste you, slip, 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 slop. Well, I'll eat you and you'll eat me, and I'll eat you and you'll eat me. So do pop ice cream, sugar in my tea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ho, 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 he, he, he. And I'm gonna eat you up, and I'm gonna drink you down. I touch you, I feel you, yum, 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 yum. I pat you, I rub you, slip, 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 slop. Well, I'll eat you and you'll eat me, and I'll eat you and you'll eat me. So do pop ice cream, sugar in my tea. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Ho, 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 ha, ha, he. And I'm gonna eat you up, I'm gonna drink you down. I'm gonna eat you up, I'm gonna drink you down.
Was sind die psychischen Auswirkungen von Unfruchtbarkeit? Die belgische Psychologin Uschi van den Broek vertritt die These, dass eine Schwangerschaft auf der psychischen Ebene beginnt, lange bevor sie körperlich eintritt. Das heißt, ein Kind existiert zunächst imaginär, als Produkt der Fantasie eines Paares oder einer Frau. Erst mit der Geburt wird aus diesem Fantasiekind ein wirkliches Kind. Das Kennenlernen des wirklichen Kindes ist ein Prozess, der meist freudvoll und aufregend ist, manchmal aber auch ambivalente Gefühle erzeugen kann, vor allem dann, wenn Erwartung und Realität sich stark unterscheiden. Stellen Sie sich vor, Sie haben erwartet, mit einem friedlichen, engelsgleichen Baby an Ihrer Seite zufrieden und erschöpft einzuschlafen. Und in Wirklichkeit sind Sie seit 36 Stunden munter, weil Sie ein Schreibaby haben, das nicht zur Ruhe kommen kann. Dieser Übergang vom imaginären zum realen Kind wird vermutlich anstrengend werden. Doch wie geht es Personen mit beeinträchtigter Fruchtbarkeit? Sie machen diesen Prozess vom imaginären zum realen Kind nicht durch. Für viele ist das eine große psychische Belastung. Häufig treten Schuldgefühle auf oder deprimierende Fantasien, dass die Unfruchtbarkeit eine Strafe wäre oder dass der Partner nicht der oder die Richtigen sind. Hilflosigkeit und Kontrollverlust können zu einer veritablen Lebenskrise führen, in der das bisherige soziale und berufliche Leben nicht mehr weitergeführt werden kann. Wenn Freundinnen und Verwandte schwanger werden, sind viele unfruchtbare Menschen mit dem eigenen Kampf, schwanger zu werden, konfrontiert. Das Leben der anderen geht weiter. Das eigene Leben steckt fest in einem Zwischenzustand. Die eigene Zukunft ist auf Warteposition, geht nicht weiter. Dann wird das imaginäre Kind idealisiert. Je länger die Wartezeit, umso schlechter ausbalanciert ist der Kinderwunsch. Antizipiert wird oft eine Realität, in der das Kind nur Freude und Lust bringt. Die anstrengenden, ambivalenten Teile des Kinderhabens werden ausgeblendet. Die Gefühle, die Unfruchtbarkeit oft begleiten, sind Ärger, Trauer, Schuld und Angst. Es treten Probleme auf mit dem Selbstwert, der eigenen Identität, den Überzeugungen und Werten, und auch soziale Beziehungen werden belastet. Dabei haben die meisten Menschen Schwierigkeiten, genau zu erklären, warum sie sich ein Kind wünschen. Sie wollen es eben einfach. Kinder zu haben ist vorgesehen im Lebensplan, führt in einen neuen Lebensabschnitt, macht die eigenen Eltern zu Großeltern. Erfüllt sich der Wunsch nach einem Kind zunächst nicht, wird meist nach einigen Jahren aus diesem Wunsch eine Forderung. Alles, woran das Paar oder die Frau noch denken kann, ist die eigene Fruchtbarkeit, die Zahl der Eizellen, die Beweglichkeit der Spermien und das imaginäre Kind. Die Idee, dass die Reproduktionsmedizin wieder Kontrolle über die eigene Fruchtbarkeit bringt, ist dennoch eine Illusion. Selbst die besten Ärztinnen in der besten Klinik können kein Kind garantieren. Auch wenn das eine feste Vorstellung vieler unfruchtbarer Menschen ist.
What'll we do with the baby? What'll we do with the baby? Oh, what'll we do with the baby? Send him off to his mammy. Oh, that's what we do with the baby. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh. Every time he starts to grin, give my baby a bottle of gin. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh. What'll we do with the baby? What'll we do with the baby, oh? What'll we do with the baby? Send him off to his mammy, oh. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh. Throw him up in the old treetop. The wind will blow and the cradle will rock. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh. Wrap him up in a tablecloth. Throw him up in the old hayloft. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh. What'll we do with the baby? What'll we do with the baby, oh? What'll we do with the baby? Send him off to his mammy, oh. That's what we do with the baby. That's what we do with the baby, oh.
Die Kossoy Sisters. What will we do with the baby? Ist Unfruchtbarkeit eine Krankheit? Laut Weltgesundheitsorganisation WHO ist Gesundheit ein Zustand des völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlergehens und nicht nur das Fehlen von Krankheit oder Gebrechen. Gesundheit wird in dieser Definition als Wert angesehen, als eher statischer Zustand, der einem doch recht utopischen Ideal hinterherjagt. Dieser Gesundheitsbegriff wurde stark kritisiert, da sich mit ihm auch ein Gesundheitszwang legitimieren ließe. Die WHO hat auf diese Kritik reagiert. Mittlerweile ist ihr Konzept etwas dynamischer geworden. Es war Immanuel Kant, der darauf hinwies, dass Gesundheit kein wissenschaftlicher Begriff, sondern ein Gemeinbegriff ist. Er schreibt: Man kann sich gesund fühlen, aus dem behaglichen Gefühl seines Lebens urteilen, aber nie wissen, ob man gesund sei. So gesehen sind Gesundheit und Krankheit keine statischen Begriffe, sondern Wertbegriffe, die sich im Lauf der Zeit stark gewandelt haben. So wie sich medizinische Praxis und soziokulturelle Wirklichkeit ändern, ändern sich auch die Begriffe Gesundheit und Krankheit. Ziel der Reproduktionsmedizin ist im Normalfall, kinderlosen Menschen zu einem Kind zu verhelfen, Personen, die sonst keine eigenen Kinder bekommen könnten. Ihre Unfruchtbarkeit ist für die Betroffenen zwar weder mit Schmerzen noch mit einer Behinderung verbunden, doch mit starken psychischen Belastungen. Zudem können Erkrankungen selbst die Ursache von Unfruchtbarkeit sein. Ist es ein legitimes Ziel der Medizin, diesen Personen zu helfen? Es stellen sich im Grunde zwei Fragen. Erstens, sind die Ziele der Reproduktionsmedizin ethisch legitim? Angesichts dessen, dass psychisches Leiden ärztliche Hilfe rechtfertigt, kann man annehmen, dass das Ziel, Menschen zu Kindern zu verhelfen, legitim sei. Dagegen wird argumentiert, dass assistierte Reproduktion ein Eingreifen in die Natur oder Schöpfung darstellt und die Würde des Menschen verletzt. Doch die Bezugspunkte dieser Argumente, Natur, Würde oder Gott, sind interpretationsbedürftig. In der heutigen Gesellschaft besteht jedenfalls kein Konsens darüber, dass die neuen medizinischen Handlungsoptionen generell abzulehnen sind. Die zweite Frage betrifft die Mittel zur Erreichung des Ziels. Nicht jedes Mittel ist schon allein durch ein medizinisches Ziel geheiligt. Vielmehr muss man fragen, wie sicher die Methoden der Reproduktionsmedizin sind und mit welchen zu folgen zu rechnen sein wird.
Als ich noch so klein war wie ein Finger, ja, da wusste meine Mutter ganz genau, das wird wieder einmal teuer. Als ich dann so groß war wie ein Fußball, ja, da wusste es mein Vater dann auch, das wird wieder einmal teuer. Wir müssen uns doch eh schon dauernd so einschränken. Haben weder Fernseher noch Radio. Und statt Zeitung lesen wir uns Wünsche von den Augen ab. Thank you.
ich noch so klein war wie ein Finger. Ja, da wusste meine Mutter ganz genau, das wird wieder einmal teuer. Als ich dann so groß war wie ein Fußball, ja, da wusste es mein Vater dann auch, das wird wieder einmal teuer. Wir müssen uns doch eh schon dauernd so einschränken. Haben wir Fernseher noch Radio? Und statt Zeitung lesen wir uns Wünsche von den Augen ab.
»1987 kam Luise Braun, das erste In-vitro-Baby, zur Welt. In Österreich wurde im Jahr 2000 vom Bundesministerium der IVF-Fonds eingerichtet, um Paare mit unerfülltem Kinderwunsch bei IVF-Behandlungen finanziell zu unterstützen. Bei der IVF, der In-vitro-Fertilisation, wird zunächst die Frau hormonell behandelt. Dieser Prozess stellt eine körperliche Belastung und auch psychischen Stress für viele Frauen dar, die sich die Hormone selber verabreichen müssen. In einem zweiten Schritt werden der Frau etwa 10 bis 12 Eizellen entnommen. Die Eizellen werden dann in der Petrischale außerhalb des Frauenkörpers befruchtet. Einer oder zwei der so entstandenen Embryonen werden der Frau in die Gebärmutter eingesetzt. Dieser sogenannte Embryonentransfer geschieht entweder am zweiten oder am fünften Tag nach der Befruchtung. Dann gilt es, auf eine Schwangerschaft zu hoffen. Die überzähligen Embryonen werden konserviert. Die Erfolgsrate der IVF liegt in etwa bei 35-40%. Garantie gibt es keine. Die meisten Frauen brauchen mehr als einen Behandlungszyklus, um schwanger zu werden. Kosten pro Behandlungszyklus liegen in etwa in Europa zwischen 2.500 und 4.000 Euro. In Österreich werden etwa 70% der Kosten für die Behandlung und Medikamente bei 4 Versuchen vom Fonds übernommen. Es müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt werden, um an die Fondsunterstützung heranzukommen. Erstens, es muss sich um ein Paar handeln. Das Paar muss gleichgeschlechtlich sein, es muss verheiratet oder in einer aufrechten Lebensgemeinschaft sein. Zweitens, das Paar muss in Österreich versichert sein. Drittens, bei ausländischen Patientinnen muss eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung vorliegen. Viertens, die Frau darf das 40. Lebensjahr und der Mann das 50. Lebensjahr nicht überschritten haben. Sechstens, es muss entweder weiblicherseits und oder männlicherseits eine Fruchtbarkeitsstörung vorliegen, wie zum Beispiel verschlossene Eileiter, Endometriose oder eingeschränkte Spermienqualität. Für lesbische Paare besteht ebenfalls die Möglichkeit, mit Hilfe einer Samenspende und künstlicher Befruchtung ein Kind zu bekommen, nicht jedoch in Österreich. In Schweden ist die In-vitro-Fertilisation für lesbische Paare seit 2005 erlaubt. Dänemark, Spanien und Norwegen folgten 2006, Großbritannien 2008. In Finnland, Island und in den Niederlanden ist die IVF für lesbische Paare ebenfalls erlaubt. Alleinstehende Frauen können nach Dänemark, Polen oder Rumänien ausweichen. Lassie-Singers, die Pärchenlüge. Durch die Methoden der medizinisch assistierten Reproduktion ist die Empfängnis nicht mehr untrennbar mit Sexualität verbunden. Erst die Technik der In-vitro-Fertilisation erlaubte es, mit Hilfe einer fremden gespendeten Eizelle ein Kind zu bekommen. 1984 wurde das erste Mal IVF unter Verwendung einer Eizellspende durchgeführt. Anders sieht es bei der Spermienspende aus, die schon ab den 1950er Jahren in der medizinisch assistierten Reproduktion angewendet wurde. Diese Möglichkeiten haben die Vorstellungen von Verwandtschaft, Reproduktion und Genealogie in Europa und in den USA verändert. So kann ein lesbisches Paar auf eigene Eizellen und Spermienspende zurückgreifen, eine alleinstehende Frau ebenfalls. Es ist auch möglich, dass eine Frau ein Kind bekommt, das genetisch nicht mit ihr verwandt ist, durch Eizellspende kombiniert mit Samenspende. Gemischtgeschlechtliche Paare können ebenfalls auf Eizell- oder Spermienspende zurückgreifen. Das Fazit lautet also, dass Elternschaft nicht mehr per se abhängig von genetischer Verwandtschaft ist. Bis zu dem Zeitpunkt, als lesbische Paare und Singlefrauen begonnen haben, sich künstlich mit Hilfe einer Spermienspende befruchten zu lassen, war es üblich, den Kindern, die mit Hilfe dieses fremden Spermas gezeugt wurden, nichts darüber zu sagen. Erst allmählich entwickelte sich eine ethische Diskussion über diese wohl behüteten Familiengeheimnisse. Derzeit ist die Frage nach dem Umgang mit diesem Wissen eines der heiß diskutierten ethischen Themen. Die ersten Studien dazu gibt es seit der Mitte der 90er Jahre. Ungefähr 80% der in den USA befragten Eltern wollten ihrem Kind nichts über seine genetische Herkunft sagen. Ähnliche Zahlen gelten auch für Europa. Von 111 Familien in den Niederlanden, Italien und Spanien hatten nur 8 ihren Kindern Bescheid gesagt. Doch was gibt es für Gründe, aus der Spermienspende ein Geheimnis zu machen? Einerseits denken viele Eltern, dass so ihr Kind zweifelsfrei zur Familie gehört. Auch die Angst, dass der Nachwuchs soziale Nachteile erfährt oder aufgrund seiner genetischen Herkunft geächtet wird, ist ein Grund. Drittens fürchten sich Eltern auch von negativen Reaktionen des Kindes. Und auch der Umstand, dass mit dem Fall des Geheimnisses die Unfruchtbarkeit des Mannes zutage kommt, muss bedacht werden. Wie sieht es bei den Eltern aus, die ihr Kind über die genetische Herkunft informieren? Die Argumente, die dafür sprechen, betreffen das moralische Recht eines Kindes, wenn möglich über seine genetische Herkunft informiert zu sein. Das Zurückhalten der Information kommt einem Geheimnis gleich, das sehr belastend für die Mitwisserinnen ist. Und was passiert erst, wenn das Kind durch einen Zufall oder durch Dritte über seine genetische Herkunft informiert wird? Zudem kann der Herkunftsfaktor auch einfach als normaler Teil des Lebens angesehen werden. Das Kindeswohl steht jedenfalls immer im Vordergrund, egal ob ein Geheimnis bewahrt wird oder der Umgang mit der Herkunft offen ist. Die Bestimmungen, was genau das Beste für das Kind ist, gehen dabei weit auseinander.
I never lose.
Was sind also die Auswirkungen einer Geheimhaltung auf ein Kind? In einer europäischen Studie aus dem Jahr 1996 wurden IVF-Kinder, adoptierte Kinder, Kinder, die mit Hilfe einer Spermienspende auf die Welt kamen, und natürlich gezeugte Kinder verglichen. Es konnten keine Unterschiede in ihrer psychosozialen Entwicklung festgestellt werden. Es wurde jedoch festgestellt, dass sich Väter der natürlich gezeugten Kinder ein bisschen weniger an der Erziehung beteiligten. Bei dem Vergleich von Familien, die beschlossen haben, ihre Kinder über die Samenspende zu informieren, und solchen, die das nicht taten, wurden ebenfalls keine Unterschiede in der Entwicklung der Kinder gefunden. Die Kinder lesbischer Paare entwickelten sich auch nicht anders als Kinder von gemischtgeschlechtlichen Paaren. Das Wissen über ihre Herkunft hatte weder einen negativen Effekt auf die Eltern noch auf die Kinder. Alle Kinder sagten, sie hätten zwei Mamis. Keins der befragten Kinder erwähnte den Spender als Familienmitglied. Was ist also das Beste für ein Kind, das mit Hilfe einer Spermienspende gezeugt wurde? Ist die Geheimhaltung ein Schutz oder eine Lüge, die das Familienleben potenziell zerstören kann? Geheimnisse können jedenfalls toxisch werden, eine giftige Wirkung entfalten, die chronisch negative Konsequenzen auf alle Beteiligte hat. Die American Society for Reproductive Medicine hat die einzige ethische Guideline veröffentlicht, die eine Offenlegung der genetischen Herkunft eines Kindes zwar befürwortet, doch die letzte Entscheidung den Eltern überlässt. Doch die ethische Diskussion steht erst ganz am Anfang.
I go to bed real early. Everybody thinks it's strange. I get up early in the morning. No matter how disappointed I was with the day before, it feels new. I don't leave the house much. I don't like being around people. Makes me nervous and weird. I don't like going to shows either. It's better for me to stay home. Some might think it means I hate people, but that's not quite right. I do some stupid things, but my heart's in the right place, and this I know. I got a dog, I take him for a walk, and all the people like to say hello. I'm used to staring down at the sidewalk cracks. I'm learning how to say hello without too much trouble. I'm turning out just like my father, though I swore I never would. Now I can say that I have love for him. I never really understood what it must have been like for him, living inside his head. I feel like he's here with me now, even though he's dead. It's not all good and it's not all bad. And don't believe everything you read. I'm the only one who knows what it's like. So I thought I'd better tell you before I leave.
I'm a very thankful man. I try to make the most of my situations and enjoy what I had. I knew true love and I knew passion, and the difference between the two. And I had some regrets, but if I had to do it all again, well, it's something I'd like to do.
Eels. Things that grandchildren should know. Ein anderer ethischer Problembereich der Reproduktionsmedizin betrifft die sogenannten Rettungsgeschwister. Es geht darum, ein Kind zu bekommen, aus dessen Nabelschnurblut Stammzellen für ein unheilbar krankes Geschwisterchen gewonnen werden können. Rettungsgeschwister oder Rettungsbabys, wie sie auch genannt werden, sind Zellspender für ihre kranke Schwester oder ihren kranken Bruder. Diese neue Anwendungsmöglichkeit der In-vitro-Fertilisation erlaubt es, durch genetische Untersuchungen am Embryo dasjenige künftige Kind auszuwählen, dessen genetische Merkmale es am besten als Spender geeignet machen. Aber heißt das, dass ein solches Baby instrumentalisiert würde? Macht es einen Unterschied, ob sich die Familie sowieso ein weiteres Kind gewünscht hat oder nur die Krankheit des vorhandenen Kindes einen Kinderwunsch hervorgebracht hat? Das erste weltweit bekannt gewordene Rettungsgeschwister wurde 2003 im britischen Sheffield geboren. Es heißt Jamie und kam zur Welt, um seinen 4 Jahre älteren, krebskranken Bruder Charlie zu helfen. In Großbritannien erblickten nach Jamie noch weitere Rettungsgeschwister das Licht der Welt, allerdings ohne gesetzliche Grundlage. Erst im Mai 2008 legitimierte das britische Parlament die existierende Praxis. Es wurde mit deutlicher Mehrheit entschieden, dass Eltern ganz gezielt Embryonen herstellen lassen dürfen, um das Leben eines kranken Geschwisterkindes zu retten. Mittlerweile werden auch in anderen europäischen Ländern Babys aus therapeutischen Gründen gezeugt. So wurde Oktober 2008 in Sevilla das erste Rettungsgeschwister Spaniens geboren. Die Stammzellen des kleinen Buben werden zur Therapie seines älteren Bruders benötigt. Nach Ansicht der Ärzte liegen dessen Heilungschancen bei 70-90%. Auch in Belgien ist das Zeugen sogenannter Rettungsgeschwister erlaubt.
Oranges and lemons at the bells of St. Clement. You owe me 5 farthings at the bells of St. Martin.
When will you pay me at the bells of Old Bailey?
When I grow rich, at the bells of Shoreditch. And when will that be at the bells of Stepney?
Oh, I do not know, at the great bell.
Chopper to chop off your head.
pence at the bells of St. Clement.
You owe me 5 farthings at the bells of St. Martin.
When will you pay me? Said the bells of Old Bailey.
When I grow rich, said the bells of Shoreditch.
And when will that be? Said the bells of Stepney.
I do not know, said the great bell of Bow.
Here comes a candle to light you to bed.
And here comes a chopper to chop off your head.
Tim Hart, Oranges and Lemons. Wer kann überhaupt medizinisch assistierte Reproduktion in Anspruch nehmen? 10-15% aller Paare haben Probleme mit Unfruchtbarkeit. Und diese Zahl gilt weltweit, nicht nur in den Industrienationen. Im Westen nehmen rund 10% aller kinderlosen Paare dennoch an einem Leben mit Kindern teil. Sie sind von der Welt der Kindergeburtstage, Schulausflüge, Spielplätze und Ballettstunden nicht prinzipiell ausgeschlossen, sondern partizipieren aktiv am Leben der Kinder ihrer Freunde oder Angehörigen. Im subsaharischen Afrika liegt der sogenannte Infertility Belt, wo 17-32% aller Frauen zwischen 45 und 59 kinderlos sind. Die Zone reicht von Gabun im Westen Zentralafrikas bis nach Tansania im Osten. Was sind die Ursachen für diese gehäufte Unfruchtbarkeit? Zunächst sind HIV-Infektionen zu nennen. HIV-Infektionen und Unfruchtbarkeit hängen miteinander zusammen. Die Unfruchtbarkeitsrate bei HIV-infizierten Personen ist höher als bei Nicht-Infizierten. Und HIV-infizierte Frauen und Männer mit Kinderwunsch übertragen die Infektion, da sie auf Kondome verzichten. Ein weiterer Grund für die Infertilität sind unqualifizierte Schwangerschaftsabbrüche. Ist der Schwangerschaftsabbruch illegal, wird er leider oft unter unhygienischen Bedingungen von Personen ohne medizinische Qualifikation stümperisch vollzogen. Verletzungen der inneren Organe, Infektionen und andere Komplikationen sind die Folgen, die sich wiederum negativ auf die Fruchtbarkeit auswirken. Auch unbehandelte sexuell übertragbare Krankheiten, Infektionen des Unterleibs können zu Unfruchtbarkeit führen. Seit den 1990er Jahren werden Studien zum Thema Kinderlosigkeit in Entwicklungsländern veröffentlicht. Im Fokus stehen vor allem kulturelle und soziale Folgen der Kinderlosigkeit. Im Gegensatz zu den Studien, die die Kinderlosigkeit und Infertilität in westlichen Industrieländern untersucht, stehen bei vergleichbaren Studien für Entwicklungsländer die psychischen Aspekte nicht so sehr im Zentrum des Interesses. Doch warum ist das so? Wohl daher, weil weitgehend angenommen wird, dass die sozialen Konsequenzen die psychischen verschlimmern. Jüngere Studien bestätigen diesen Umstand. Frauen, die weniger unter sozialem Druck leiden, leiden auch weniger unter psychischen Problemen. Frauen mit einem höheren Bildungsgrad, der sich günstig auf ihren sozialen Status auswirkt, werden auch weniger stigmatisiert als andere unfruchtbare Frauen. Das Gleiche ist beim Stadt-Land-Gefälle zu beobachten. In armen ländlichen Gebieten sind Frauen häufiger Beschimpfungen und Hohn ausgesetzt als ihre unfruchtbaren Kolleginnen der städtischen Mittelklasse. Die Folgen von Kinderlosigkeit in Entwicklungsländern sind für die Frauen meist gravierend. Sie verlieren ihren sozialen Status, haben mit Respektlosigkeit zu kämpfen, werden stigmatisiert, beschimpft und verhöhnt.
Rufus is a tit man, he's sucking on his mama's gland, he's sucking on the nipple, it's a sweeter than the ripple wine. Yes, it's sweeter than the wine. You can tell by the way the boy burps that it's got a taste fine. Hey, hey, Marco Polo crepe, the spice and silk and Rufus crepes, the mama's milk, no moo cow, no Billy Goat is gonna get the baby's vote. Come on, mama, come on and open up the shirt. Yeah, you got the goods, mama, give the little boy a squirt. I suck on cigarettes and drink the wine and beer. The doctor says I'm oral, and I believe it's true. I believe it's true. Hey son, you look so satisfied, I envy you. I put Rufus on the left one and put me right on the right, and like Romulus and Remus, well, suck on.
Doch es gibt auch handfeste ökonomische Folgen der Kinderlosigkeit. Der Verlust der finanziellen Absicherung, der Altersvorsorge, die durch die Kinder garantiert ist, sowie die Beschränkung bei Erbschaften, da kinderlose Frauen das Land nicht an die nächste Generation weitervererben können. Obwohl männliche Unfruchtbarkeit statistisch die Ursache für die Hälfte aller Fälle ist, trägt in Entwicklungsländern meist die Frau die soziale Bürde der Unfruchtbarkeit. Unfruchtbarkeit erschüttert die Ehe. In Kulturen, die Polygamie erlauben, nehmen sich Männer oft eine zweite Frau, um mit ihr ein Kind zu zeugen, oder lassen sich scheiden. Beides kann zur Ächtung, Diskriminierung und Stigmatisierung der betroffenen kinderlosen Frau führen. Unfruchtbarkeit wird oft als eine Strafe der Götter oder der Vorfahren gesehen. Auch werden kinderlose Frauen der Hexerei bezichtigt oder ihnen wird der böse Blick nachgesagt. Was sind die Folgen davon? Frauen entwickeln eine Abneigung gegen Verhütungsmittel aus Angst, ihre Fruchtbarkeit aufs Spiel zu setzen. Das wiederum erhöht das Risiko für sexuell übertragbare Krankheiten. Die Möglichkeiten der medizinisch assistierten Reproduktion werden immer größer. Und an dieser Stelle muss man fragen, welche Möglichkeiten die Bewohnerinnen von ressourcenarmen Ländern haben oder haben sollten. In-vitro-Fertilisation ist überhaupt nur für 5% der Weltbevölkerung verfügbar. In Afrika liegt der Prozentsatz bei 0,8%, wobei die Preise, umgerechnet in Euro, höher sind als in Europa. Infertilitätsbekämpfung ist in den Entwicklungsländern vernachlässigt. Die meisten Programme haben Empfängnisverhütung und HIV-Prävention zum Ziel. Das Walking Egg Project ist ein Beispiel für das Bemühen, auch Personen in ressourcenarmen Ländern Programme zur Bekämpfung von Unfruchtbarkeit zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, kostengünstige Diagnosen und Behandlungsmöglichkeiten vor Ort anzubieten und so Familienplanung nicht nur im Sinne der Empfängnisverhütung, sondern auch der assistierten Empfängnis zu ermöglichen. Die Technologien, um günstige IVF-Labore herzustellen, existieren bereits. Es verabschiedet sich Katharina Latziner mit einem doch ein bisschen weihnachtlichen Song. Nina Simone, Children, go where I send you.
Children, go, I'll send you. How shall I send you? I'm gonna send you one by one. One for the little bitty baby was born. Born, born, Bethlehem.
Take your time, boy. We got a while to go now.
Children, go, I'll send you. How shall I send you? I'm gonna send you two by two, two by Paul and Silas, one for the little bitty baby was born, born, born Bethlehem.
You ever been to revival meeting?
Yeah,
I bet you don't even know what I'm talking about. Well, you in one right now. Children, go where I send you. How shall I send you? I'm gonna send you four by four. Four for the four that stood at the door. For the Hebrew children. For Paul and Silas. One for the little bitty baby was born. Born, born in Bethlehem.
Thank you.
window, two for the evil children, two for Paul and Silas, one for the little bitty baby.
Come on.